Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Robert Dahl von Kainz Eppelhof.
New Work Chat, die 350. Folge.
Der beste Podcast, den ich kenne. Viel Spaß!
Ich bin da auch ganz, ganz doll hinterher, dass wir das wirklich nicht verlieren, diese Kultur so von auch ausprobieren. Das ist ja auch Trial and Error.
Ja.
Also es ist ja nicht so, dass das ohne Error wäre, sondern also da geht natürlich auch wirklich auf dem Weg dann auch relativ viel schief. Aber nur wenn wir es probieren, wissen wir es ja. Oxnard, die nennen sich ja selber Strawberry Capital of the World. Und das ist so eine Hafenstadt wie Rostock, 200.000 Einwohner am Pazifik, nördlich von Los Angeles. Also wir sind abends ganz spät angekommen ins Hotel im Dunkeln und morgens durch die Zeitumstellung irgendwie um 5 aus dem Bett gepurzelt und dann waren wir da um 6 auf dem Grundstück, da ging so die Sonne auf und unten, das liegt am Hafen, da lagen dann so 30 Seelöwen und grunzten da vor sich hin und ich war eigentlich schon komplett verknallt in das Grundstück.
Dazu braucht es ja auch eine Prise Unzufriedenheit mit dem Status quo.
Total, die ist reichlich vorhanden.
Gibt es Momente, in denen du zufrieden bist?
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten deutschen Hansestadt. Mein Name ist Gabriel Rath und ihr seid goldrichtig beim New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Wir sind heute in der großen Jubiläumsfolge, die 350. ist das mittlerweile schon. Ich freue mich, dass ihr heute hier dabei seid, zuhört und hoffentlich auch viel mitnehmen, denn es gibt natürlich, wie sollte es anders sein, wieder einen spannenden Gast. Bei mir um die Ecke in Rövershagen haben wir den Podcast aufgenommen. Rövershagen, ein Dorf, und aus diesem Dorf heraus ist etwas sehr, sehr Großes entstanden, und zwar die Karls-Erlebnisdörfer. Und von denen habt ihr bestimmt schon gehört. Und der Kopf Robert Dahl ist heute hier im Podcast zum zweiten Mal. Wir haben schon mal gesprochen. Da hat er auch so ein bisschen die Story von Karls erzählt. Das ist ja ein Familienunternehmen. Und heute schauen wir so ein bisschen, was sind die aktuellen Baustellen. Tatsächlich gab es sogar die schnellste Baustelle Deutschlands. Da gab es einen Brand. Also wir reden auch über unschöne und herausfordernde Situationen. Und ich habe mich gefragt, wie diese Kultur dann so funktioniert, dass man dieses Unternehmen so groß macht. Denn jetzt wird sogar in Kalifornien, in Oxnard, ein Karls-Erlebnisdorf bald eröffnet. Und in China gibt es auch noch was. Und überhaupt schauen wir heute einmal rein in die Welt von Robert Dahl und Karls. Es hat mit Longevity zu tun, mit KI, mit Robotern. Ganz, ganz viel, was da so drin steckt. Also passend zur heutigen 350. Podcast-Folge. Die große Tour einmal durch die Erdbeerwelt. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor wir starten, meine Bitte an euch, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Jede Woche Freitag gibt's hier etwas Neues für euch auf die Ohren. Dazu auch manchmal noch am Dienstag eine Bonusfolge. Und wenn ihr diesen Podcast supporten wollt, dann könnt ihr auch als Sponsor an Bord kommen. All das ist möglich, denn wir gucken jetzt natürlich nach vorne in Richtung der nächsten 350 Folgen. Jetzt springen wir erstmal rein in den Podcast mit Robert in Rövershagen, recorded für euch. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Heute zurück in Rövershagen bei Robert. Moin.
Moin. Danke für deinen Besuch. Ich dachte jetzt, du sagst in Rövershagen bei Rostock, aber in Rövershagen bei Robert geht auch.
Du, wenn du so weiterbaust, ist es Rostock bei Rövershagen.
Okay, stimmt.
Ziemlich genau vor 3 Jahren war ich hier, und zwar auch genau an diesem Tisch. Wir haben gesprochen 2022, das war so Post-Pandemie. Mhm. Jetzt ist viel passiert seitdem und deswegen habe ich natürlich auch ein paar Fragen mitgebracht. Eine ganz zu Beginn von meiner Tochter, die Mathilda, die Mittlere, vielleicht erinnerst du dich, die spricht ja das Intro ein. Du hattest ihr damals erklärt, was du machst. Das brauchst du heute nicht normal machen. Ich soll dir jedenfalls ausrichten, du sollst hier mal eine richtig große, krasse Achterbahn bauen in Rövershagen. Also so eine richtig große.
Ja.
Ich habe gesagt, das richtig aus.
Ich nehme mir das zu Herzen.
Nimm das mal mit.
Sie wird staunen.
Wie geht's dir?
Wie geht's mir? Normalerweise pflege ich natürlich immer zu sagen, sehr gut, weil ich glaube ja an die selbsterfüllende Prophezeiung.
Affirmation.
Und es geht mir im Prinzip auch sehr gut. Aber wir haben schon so die letzten Monate waren ziemlich heftig, einfach viel gearbeitet. Wir haben einen neuen Standort ja aufgemacht bei Bremerhaven. Da haben wir so auf diesen Termin hin unheimlich hart dran gearbeitet, den zu packen. Also 15. Mai war das. Und dann sind wir quasi so ungebremst so in die, voll in die Erdbeersaison, in die Saison in unseren Erlebnisdörfern. Und also ich, sag mal, ich fühle mich gut. Gut benutzt gerade.
Naja, ihr seid ja auch, also die Saison ist halt da, ne? Die Erdbeeren sind halt dann reif. Du kannst ja nicht sagen, wir machen das dann im Winter, ne?
Nee. Das, und auch jetzt so in den Erlebnisdörfern, wir sind ja mitten in der Hauptsaison, wirklich in the middle of Hauptsaison, weil jetzt gerade 1. August und irgendwie alle ganz Deutschland hat Ferien. Ich bin die ganze Woche auch unterwegs gewesen in Erlebnisdörfern, in unseren Erlebnisdörfern und da. Es macht aber auch auf irgendeine Art Spaß, also so dieses wirklich sich so da verausgaben und auch für unsere Leute da zu sein dann und auch zu signalisieren, dass wir da wirklich also so auch voll mitmischen und das ist schon auch cool, macht Spaß. Also so, ich habe ja die ganze Woche jetzt so Erlebnisse gehabt irgendwie, dass Menschen mich dann treffen in unseren Standort und ich habe immer das Gefühl, bis jetzt ist
der Chef
so,
ist da.
Der Chef ist da, sie freuen sich immer noch. So hatte ich den Eindruck, dass ich denke, scheiße, der Chef ist da.
Ihr habt ja auch viel neue Leute immer wieder und die sehen dich natürlich auch nicht jeden Tag, ne?
Genau. Und das ist, also ich hatte ein gutes Gefühl. Ich bin heute ganz zufrieden am Freitagabend.
Und es passieren natürlich auch dauernd neue Erdbeer-Stories. Du hast mir vorhin Liam Neeson gezeigt, den Hollywood-Schauspieler. Was war da los?
Ja, da habe ich gestern seitdem da irgend so ein Foto von dem kursiert, von seinem neuen Film. Da steht er im Schottenrock, so ein Bein auf einem kleinen Bänkchen. Und unter dem Schottenrock, man sagt ja eigentlich, da trägt man nichts drunter, aber er hat eine Erdbeerunterhose da drunter an. Und jeder, der mich kennt, hat mir natürlich dieses Foto geschickt und ich fand das auch sehr lustig.
Die nackte Kanone, ne?
Ja, und habe das hier schon unserer Einkaufschefin Alexandra geschickt und gesagt, ich glaube, wir sollten über neue Unterhose nachdenken.
So kommst du auf neue Ideen, ne?
Ja,
manchmal.
Immer. Ja.
Es war ja nicht der erste Hollywood-Film, ne? Also es gab ja die Inglourious Basterds mit Brad Pitt. Da gab es ja auch eine Szene, ja?
Nee, das war Fury mit Brad Pitt.
Ah, okay.
Herz aus Stahl auf Deutsch.
Okay.
Das ist dieser, die ähneln sich aber sehr stark, die Filme, weil das ja, glaube ich, auch so ein so Zweite Weltkriegsthema. Mhm. Und ich habe den natürlich dann auch mal gesehen. Da hatte uns ja mal ein Kunde ein Screenshot oder ein Foto von seinem Fernseher, so müsste man eher sagen, weil das ja schon Jahre her ist.
Ja.
Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass Brad Pitt einen Kaffee trinkt, so mit dem Rücken gelehnt an einen Panzer, Dreck verschmiert, aus einem Emaillebecher und unten ist das Karls-Logo drauf. Der wurde in Babelsberg produziert, das hat dann ja irgendwie, das ging wirklich wild durch die Presse, das Ganze dann. Und diese Emaillebecher, die verkaufen wir immer noch in hohen Stückzahlen. Da hängt natürlich auch inzwischen überall ein Schild, dass das
Hollywood
Pitt da schon mal draus getrunken hat und diese Szene, dieses Foto.
Habt ihr das wirklich in euer Marketing dann übernommen?
Ja,
ja,
das haben wir gemacht. Und ich habe darüber dann auch den Studiochef von Art Department Babelsberg kennengelernt, Michael Düvel, der mir dann auch irgendwann gesagt hat, also er ist froh, dass diese Frist abgelaufen ist, in der das hätte Ärger geben können, weil genau sowas darf eben nicht passieren.
Ja. Es gab doch auch mal das Gerücht oder das Gerede, ob auf dem Filmplakat von Shutter Island mit DiCaprio, ob das der Warnemünder Leuchtturm ist.
Ach.
Da gab es viele, die gesagt haben, das ist er und haben dann da irgendwie
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Und dann wurde das dementiert von Hollywood, nee, und wer weiß.
Das ist also aber auch auf jeden
Rostock
Fall
in Hollywood.
Ein ganz krasser Film. Ich bin großer Filmfan und suchte alles, was so irgendwie so schnell kann man gar nicht produzieren, was ich mir alles reinziehe. Aber ich habe jetzt gerade angefangen, ich bin überhaupt gar kein Formel-1-Fan, noch nie gewesen. Und ein sehr guter Freund von mir, der hat das früher immer schon Formel 1. Ich so, oh, ich kann da nicht, ich weiß gar nicht, was, wo gucken die denn, was soll das? Und es gibt aber eine Netflix Doku-Serie, schon 8 Staffeln, ist komplett an mir vorbeigegangen und jetzt haben wir letztes Wochenende Freunde getroffen und die Frau, die Josephine hat mir denn davon erzählt und meinte, das ist völlig verrückt, ich bin Formel-1-Fan und dann habe ich damit Sonntag angefangen, also jetzt letzten Sonntag und ich glaube, ich habe von den 8 Staffeln 2 schon weg und ich freue mich schon auf heute Nacht. Um da weiter. Also manchmal hat man ja sowas,
ja,
dass einem das so wild da irgendwie überkommt. Sowas
das
zu
ist ja auch einfach ein super Storytelling, was die perfektioniert haben.
Ja.
Das ist ja auch ein Thema, über das ich heute noch mit dir sprechen möchte.
Ja.
Storytelling, dass ihr in eure Welten bringt, dass du natürlich irgendwie auch lebst. Das ist für mich auch ein Riesenthema mit dem Podcast. Vielleicht geben wir auch doch nochmal den Leuten, die dich nicht kennen, die Möglichkeit, dich kennenzulernen.
Okay.
Ich weiß, du hast viele Hüte auf. Wie erklärst du es Leuten, die du außerhalb dieser Erdbeerwelt kennenlernst?
Wenn sagen wir mal fragen, zufällig was ich mache, oder?
Am Flughafen oder wo auch immer.
Ja, das hängt immer davon ab, wie gut ich drauf bin. Also ich sag mal so, früher habe ich eine Zeit lang versucht, als ich so, wenn man so, jeder ist ja, glaube ich, nicht ganz befreit von so einem gewissen Ego und einer gewissen Profilneurose. Und als die bei mir noch etwas ausgeprägter war, da habe ich dann versucht, wortreich zu erklären, was ich alles mache, um möglichst irgendwie gut dazustehen. Und jetzt habe ich aber inzwischen eine gegenteilige Strategie entwickelt. Wenn ich neue Leute kennenlerne und die mich fragen, was ich mache, dann sage ich immer, ich bin Erdbeerbauer. Und dann entwickelt sich daraus meistens eigentlich ein sehr interessantes Gespräch, weil auf jeden Fall stimmt das ja. Und also so fühle ich mich dann natürlich auch unter anderem als Erdbeerbauer. Aber das ist so, denn das ist halt, man trifft selten Erdbeerbauern, habe ich festgestellt. Und dann ist das immer, die Fragen ähneln sich dann zwar sehr stark, also dass die immer fragen, ach echt und wie und wer arbeitet da und wer pflückt die und was verdienen die und wo wohnen die und wie geht das?
Und dann so stellt sich raus, das ist der Erdbeerkönig.
Ja, was weiß ich. Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht, aber. Ja, nein, also ich sag dann so, und manchmal erzähle ich das dann auch, je nachdem in welchem Kontext, dass ich dann irgendwie sage, dass wir so eine kleine Kette von Freizeitparks in Deutschland betreiben, wenn ich jetzt im Ausland Leute kenne. Oder. Also ich im Moment fühle ich mich sehr gastronomisch gerade diese Woche.
Das ist also immer die Frage, was du betonst, ja. Aber das sind ja mittlerweile viele Bereiche, die ihr da habt, ne?
Ja, so 6, 7 sind das eigentlich im Wesentlichen.
Wir haben die Freizeitparks.
Genau, das nennen wir, also ich die Freizeitparks, die unterteile ich selber in so verschiedene Geschäftsbereiche, also Erlebnis, das ist alles, was so mit Fahrgeschäften, Spielplätzen, Entertainment und Event zu tun hat. Dann natürlich Retail, das ist ja auch ein wichtiger Part von Karls. Gastronomie, inzwischen auch Hotellerie, da haben wir eine große Leidenschaft für entwickelt und machen da im Moment auch viel. Unsere Landwirtschaft, dann noch die Manufakturen. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber so im Wesentlichen.
Trickfilm.
Manufaktur, genau. Und vor allem Radio-Broadcaster.
Klamotten, Schuhe, habe ich gesehen.
Ja, aber das gehört ja alles zum Retail.
Das gehört zum Retail.
Aber ich interessiere mich für viele Sachen auf jeden Fall.
Ihr habt jetzt 7 Parks, 5000 Mitarbeiter, habe ich gelesen, 800 Kassen, 200.000 Online-Bestellungen pro Jahr.
Das weißt du besser als ich denn, aber
wenn
ja.
Dir das mal jemand gesagt hätte, als ihr das Ganze gestartet habt. Wie hättest du reagiert?
Ja, ich bin schon immer so ein, also sag mal, ich lebe sehr stark oft so in der Zukunft statt in der Gegenwart. Ich weiß, wir sollten, das meine Frau ist Yoga-Lehrerin, also wir sollten natürlich in der Gegenwart leben.
Namaste.
Ich versuch's auch ab und an mal. Ja.
Ja.
Namaste. Ich kann mir immer schon sehr viel vorstellen und bin auch sehr so, also träumerisch so, dass ich denke irgendwie, also heute immer noch würde ich gerne, also ich würde mir wünschen, dass aus Karls mal ein sehr großes Unternehmen wird. Das würde ich gerne dazu bringen.
Dazu braucht es ja auch eine Prise Unzufriedenheit mit dem Status quo.
Total. Die ist reichlich vorhanden.
Gibt es Momente, in denen du zufrieden bist?
Ja, kurz, ab und an mal. Und
wenn das Ding geöffnet ist?
Nee, gar nicht mal. Das ist einer der schlimmsten Momente. Also
warum?
Nee, weil dann irgendwie direkt nach so einer Öffnung wirklich, also dann kommen halt viele Probleme auf den Tisch, die man so natürlich nicht geahnt hat und so weiter, die dann auch sehr anstrengend plötzlich werden. Eher so, wenn man mal so im Kleinen so richtig was gelöst hat. Im Moment bin ich ganz beseelt. Ich bin ja, habe ich ja gerade gesagt, so diese Woche sehr gastronomisch so gedanklich unterwegs und bin so im Moment sehr inspiriert davon, so gastronomische Prozesse zu optimieren. Es gibt 76 gastronomische Outlets insgesamt bei Karls, also so, wo wir irgendwie Softeis verkaufen, Bratwurst oder
Stockbrot.
Stockbrot habe ich nicht mitgezählt, wenn du so bist, okay, dann haben wir jetzt mehr. Aber so, und da bin ich so sehr neugierig, wie man so die Prozesse da verbessern kann und sehe da halt gigantische Chancen. Und wenn man dann mal so einen kleinen Bereich, wir haben den Erdbeerdöner in Berlin, das ist im Moment für uns so ein Steckenpferd.
Das hat auch ein bisschen polarisiert, ne?
Der polarisiert sehr stark, aber der läuft auch. Unglaublich. Also polarisieren hilft auf jeden Fall.
Ja,
ich erzähle dir gleich mal eine lustige Geschichte, die zu dem Thema. Aber da sind wir jetzt dabei und haben so über Order Terminals den Prozess dort deutlich verbessert, weil da halt brutale Schlangen waren. Jetzt haben wir da erst 4, jetzt haben wir ab morgen früh 8 Order Terminals und das entzerrt das alles sehr stark. Die Kunden sind zufrieden, unsere Leute sind zufrieden, die da die Zubereitung machen und so weiter und so fort. Umsätze steigen dadurch und das hatte ich neulich. Ich war auf so einer kleinen Freizeitparktour in Europa unterwegs und war dann in Polen im Energylandia. Hab da den Marek, das ist ein ganz crazy Typ.
Ist das dieser neue Park?
Ja, vor 11 Jahren hat er den gegründet, der ist gigantisch, das ist der Wahnsinn. Also Polen generell ist für mich im Moment sowieso so Inspiration pur. Irgendwie früher, vor 10 Jahren sind die Polen immer nach Deutschland gekommen, hier Karls besucht, ja wir wollen Erdbeeren, einen guten Erdbeerhof sehen, einen guten Freizeitpark sehen und jetzt die letzten 3 Jahre fahren wir immer nach Polen und gucken uns da Sachen an, weil das wirklich der Wahnsinn ist. Aber der hat da halt diese Order-Kioske so im ganzen Park am Start und das sowas jetzt hinzukriegen und so zu sehen die letzten 3 Tage, wie das so wirklich so plötzlich dann so fruchtet, das gibt dann tatsächlich mal echte Zufriedenheit. Und dann bin ich da richtig happy drüber und dann kommt ein neues Problem. Ja. Aber was ich dir erzählen wollte.
Die Erdbeerdöner-Story.
Die Erdbeerdöner-Story. Nee, ich wollte ich hatte auf der Internorga, das ist ja so eine Gastronomiemesse große in Hamburg, da hatte ich dieses Jahr so ein auf dieser Riesenbühne da geredet über Karls Gastronomie und habe vorher gedacht, scheiße, jetzt laden die mich auf so eine Gastromesse, ich habe doch gar keine Ahnung von Gastronomie, weißt du, und musste dann erstmal mich da so ein bisschen so warm denken, was ich da nun eigentlich zum Besten geben will, hat dann wirklich viel Spaß gemacht. Und dann war ich ja auch Gast und dann war da dieser Typ, so ein Holländer, ich habe den Namen leider vergessen, ganz junger Kerl, der dieses Konzept, was jetzt in Hamburg eröffnet hat, Pesca, also Fisch. Mhm. Und der hat so eine Restaurantkette, völlig irre Konzept, es läuft, also das ist, du kriegst da keinen Tisch, das ist so der abgehypste Laden gerade irgendwie. Und der hat sich auf die Bühne gestellt, jetzt komme ich wieder zurück zum Döner, und hat auf Englisch geredet und mehr oder weniger gesagt, also if you want to have success, you have to piss people off. Also er sagt, die Hälfte der Leute müssen Minimum von dir genervt sein, um wahrhaft erfolgreich zu sein. Und ich dachte, boah, das ist ja mal eine These, ne? Aber es war eine Polarisierung, die er da angesprochen hat. Und jetzt haben wir beim Döner in Elzal Erdbeerdöner und beim Pipi-Kackerland in Bremerhaven.
Schön, dass du das in Einsatz bringst.
Wir verkaufen das Schokoladeneis aus kleinen Porzellantoiletten. Also das ist polarisierend zu 100% und sehr erfolgreich. Also insofern.
Aber habt ihr das auch deswegen gemacht, weil ihr euch schon gedacht habt, dass es polarisiert, oder ist das dann entstanden als Dynamik? Nee,
wir haben das jetzt so, also beim Erdbeerdöner war mir das so bei der Ideenfindung gar nicht so bewusst, dass das so stark auch polarisiert. Und dann haben wir aber schon mit der Öffnung gemerkt, dass das der Monster-Hype sozusagen war und auch bis heute, es ist wirklich ungebrochen. Also dieser seit April da dieser Zulauf. Und das hat uns dann zumindest ermutigt, weil wir da über das Pipi-Kackerland hier selber sehr kontrovers diskutiert haben hier bei Karls, also in unseren Zoom-Calls, also im Design-Meeting und so, und wollten das dann erst abmildern auf irgendwie Lokusland und so. Und ich habe dann aber irgendwann gesagt, nee, komm, jetzt lass uns mal einfach wirklich mutig ran und mal gucken, was passiert. Und es hat voll funktioniert. Ja.
Dann gab es dann auch kritische Stimmen aus den Medien?
Ja, voll.
Ja,
ja, ja. Da haben ein paar Leute das auch nicht so gut gefunden, natürlich, weil bis hin, also Fragen zumindest von einem Radio, glaube ich, Bremerhaven, also die dann meinten, ob das nicht irgendwie eine Art Beschmutzung des Ortes auch ist, also dass wir da jetzt Pipi, Kackern und Lok steht, heißt das ja. Dann habe ich aber Detlef Wellbrook, dass der Bürgermeister von Lokstedt, sozusagen mir noch die Legitimation von ihm geholt. Und ich würde sagen, jetzt ist es von allen positiv inzwischen.
New Work Chat Werbung.
In diesem Podcast waren schon mehr als 400 spannende Persönlichkeiten zu Gast und haben ihre Stories mit uns geteilt. Und ich habe sehr viel über authentisches Storytelling gelernt und möchte dieses Wissen jetzt auch weitergeben an euch. Und dazu gibt es einen neuen Storytelling Newsletter. Da schreibe ich jede Woche nicht nur über die Geschichten hier aus dem Podcast, sondern auch über Tipps und Tricks, wie ihr euer Storytelling auf das nächste Level bringt. Ob ihr jetzt eine eigene Firma gegründet habt oder ob ihr Führungskraft seid oder ob ihr im Vertrieb arbeitet. Ich glaube, wir brauchen
gutes Storytelling an vielen Stellen und wir haben das einfach gar nicht so gut gelernt. Es geht also um die Fragen, wofür stehe ich, was sind meine Kernbotschaften, bis hin zu der ganz operativen Umsetzung auf Netzwerken wie LinkedIn oder Instagram oder vielleicht auch einem Vortrag auf der Bühne, wo einfach nochmal gut und bemerkenswert erzählt werden sollte, wer ihr seid, was ihr vorhabt und was euer Ziel vor allen Dingen ist. Ja, wie involviert man die Leute, wie baut man eine Community auf, das sind die Dinge, um die es da geht. Den Newsletter könnt ihr ganz einfach abonnieren. Ich packe euch den Link in die Shownotes, also schaut da mal rein. Wer mir auf LinkedIn folgt, der hat vielleicht auch mitbekommen, dass ich darüber geschrieben habe, warum ich diesen Storytelling-Newsletter jetzt schreibe. Und ich habe gesagt, wer das abonniert an diesem Tag, der bekommt hier als kleines Dankeschön auch noch einen Shoutout. Also an dieser Stelle vielen Dank fürs Subscriben des Newsletters an Julia Walter, Felix Laude, Heike Kundisch und Marlies Mittler. Vielen Dank, ihr seid einige der knapp 150 Abonnenten, die es jetzt sind. Wir sind ja noch relativ am Anfang, also checkt es mal bitte ab. Sonntag gibt's dann die nächste Ausgabe in eure Inbox.
Ich erinnere mich beim letzten Mal, und wir verlinken das hier noch in den Shownotes, haben wir ja auch über die Story gesprochen, deswegen machen wir das heute nicht so ausführlich, aber trotzdem ist es natürlich nochmal gut nachzuvollziehen, was ihr da aufgebaut habt. Was würdest du rückblickend sagen, was ist so euer Erfolgsgeheimnis, dass das so groß werden konnte?
Karls insgesamt so. Vielleicht, also A, es ist natürlich so, die Niedrigschwelligkeit, sprich, also ich muss ja erstmal keinen Eintritt per se bezahlen. Wir bieten auch nach wie vor und legen da auch Wert darauf, relativ viel an, was man eben für Geld gar nicht kaufen kann oder auch nicht bezahlen muss. Also unsere Spielplätze, Indoor, Outdoor, so eine Bonbonshow oder einfach auch Inspiration über die Art, wie wir bauen, die Materialien, wo Leute halt oft ihr Handy rausholen und sagen, oh, guck mal, das ist ja eine gute Idee, das könnte ich mir zu Hause auch irgendwie aus einer alten, von Omas alten Zinkwanne, die auf dem Dachboden liegt, noch ein Handtuchregal bauen.
Instagrammable, sagt man heute, ne?
Ja.
Ja.
Instagrammable auf jeden Fall. Also da, das ist, glaube ich, so diese Niedrigschwelligkeit in Verbindung mit schon viel Liebe, die da auch insgesamt so drin steckt. Dann haben wir so, es gibt so ein kleines Karls-Manifest, was ich mal geschrieben habe, mit 22 Punkten, wo zum Beispiel einer dieser Punkte lautet, Verbote sind bei Karls verboten. Und das führt dann dazu, dass da insgesamt natürlich eine Entspannung da ist. Ich erinnere das, als unsere drei Kinder kleiner waren, da hat uns das halt immer sehr stark gestresst, wenn wir in einem sehr leisen Café irgendwie waren und dann das Kind halt nicht leise war und dann kriegst du als Eltern Nackenverspannung, ich meine, wem erzähle ich das? Und bei Karls, das spürst du halt, dass viele Menschen sich da sehr frei fühlen und wohlfühlen und natürlich gibt es auch mal Konflikte, weil du darfst hier rauchen, du darfst deinen Hund mitbringen und dass das nicht alles immer alles zusammengeht, das ist, wenn es voll ist, klar. Aber die Leute kommen meistens echt gut zurecht und ich bin halt ein großer Gegner von Verbotsschildern und fotografiere. Ich habe heute schon wieder irgendwo eins entdeckt, weil manchmal schleichen die sich irgendwie ein. Das kriegt man ja auch nicht immer. Das hat dann auch im Moment zwar heute habe ich ein lustiges
Foto. Du meinst jetzt auf dem Hof?
Auf unserem Betrieb.
Ja. Ne?
Also so, ich bin dann ein großer Gegner von Verbotsschildern aller Art. Weil wir immer sagen, komm, das muss irgendwie so funktionieren. Und heute haben wir ein lustiges, mein jüngster Sohn macht gerade bei mir so ein Shadow Time ein Jahr. Heute war der zweite Tag von einem Jahr. Und meine beiden großen Töchter, die haben das schon hinter sich. Und also begleitet mich die ganze Zeit. Und da standen wir heute vor so einer wirklich denkwürdigen Situation, wo auch jemand, der es bestimmt gut gemeint hat, ein Mitarbeiter oder so, ein kleines Schild angebracht hat, dass da Rauchen verboten ist. Das war auch relativ sinnvoll, weil das direkt neben so einem kleinen Spielplatz in Berlin-Elstal war. Und direkt neben diesem Schild steht Naschbecher. Wo man sagt, okay, wäre ein lustiges Foto, so was man mal veröffentlichen könnte, ne? Aber also ich, wie gesagt, bin, also ich glaube, dass diese Mischung, so keine Verbote, Niedrigschwelligkeit, viel Liebe im Detail und so weiter, dass das im Grunde dazu führt, dass man Karls ganz gut findet, eigentlich. Die meisten.
Wir hatten letztes Mal auch über Disney gesprochen. Die gehen ja ein bisschen anders vor, ne? Dann legst du erstmal ziemlich viel auf den Tisch, um in die Parks zu kommen. Da gibt's dann auch regelmäßig diese Videos auf Instagram von Familienvätern oder Müttern, die hochrechnen, wie teuer dieser Tag einfach war, wenn du dann noch essen gehst und so weiter.
Ja.
Also das ist ja schon mal ein ganz anderer Ansatz, so Freemium würde man im Softwarebereich sagen, ne?
Ja, das ist, also ich bin natürlich nach wie vor ein riesen Disney-Fan.
Ja.
bin allerdings auch regelmäßig erstaunt, was die für Preise einfach durchsetzen können, aber auch, weil es scheint ja trotzdem, also ich meine, die Schlangen sind gigantisch, alle legen da fröhlich irgendwie $135 für eine Tageskarte auf den Tisch und wenn du in einem Disney-Hotel übernachtest, dann denkst du, warte, ich wollte es nicht kaufen. Aber sie kriegen es halt durchgesetzt, weil es halt auch ultimativ genial ist, was die dann auch wiederum anbieten und insofern, es hat, glaube ich, so seine Daseinsberechtigung. Aber ich hätte jetzt keine Angst, wenn wir Karls neben einem Disneyland eröffnen würden, glaube ich, könnten wir ganz gut leben und Disney wird es definitiv auch nicht schaffen.
Hattet ihr mal Kontakt? Hat Disney das wahrgenommen, sich mal
also
das angesehen?
Also einen, die habe ich hier in Ehren gehalten, also im letzten Jahr in Holland, da war so eine Freizeitparkmesse, es gibt ja so eine große europäische Wander-Freizeitparkmesse, IAPA und in den USA ist sie jetzt in den letzten Jahren immer in Orlando und da war ich abends zu so einem CEO-Dinner irgendwie eingeladen und da saß ein zumindest wichtiger Mensch von Disney mir gegenüber und hat mir dann seine Visitenkarte gegeben und ich muss schon sagen, das hat mich wirklich beeindruckt, wie schön, also diese wunderschön, diese Visitenkarte mit der Mickey Maus drauf, da habe ich gedacht, wow, die bewahre ich definitiv auf. Und der war jetzt mal in Berlin, in Elstal, da im Erlebnisdorf, der Typ, und ein Franzose ist das. Das fand ich natürlich schön. Ja.
Eine Sache, die mir als Besucher, als Vater auch immer aufgefallen ist, ist diese Rekorde.
Ja.
Die Kaffeekannensammlung. Und das könnte ich jetzt fortführen, was es alles gibt, die natürlich auch für Medienberichterstattung sorgen,
genau.
Für ich will das mal sehen, bis hin zur schnellsten Baustelle Deutschlands.
Ja.
Und das hat ja auch irgendwie mit spielerischem Antrieb irgendwie zu tun. Lass uns mal gucken, vielleicht wie schnell wir das schaffen.
Hm.
Vielleicht auch mit Unzufriedenheit, das kann jetzt so nicht bleiben. Also vielleicht kannst du uns mal diese Episode erzählen, denn da ist ja was nicht so Schönes passiert.
Ja, ja. Ach, das war doch, das war natürlich nicht schön. Also am 24. Dezember, ich glaube, ich saß genau hier an dieser Stelle und dann klingelte mein Telefon. Nee, als allererstes habe ich ein
Video. Am 24. Dezember warst du im Büro.
Ja, so. Natürlich. Wo sonst?
Wo sonst?
Nein, wir haben geöffnet. Ich meine, wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet. Dann werde ich am 24. mich hier nicht hier gemütlich nach Hause verdünnisieren.
Schatz, ich komme später.
Ja, ja. Nein, also wir zeigen da natürlich Flagge und so. Und dann saß ich hier im Büro und habe dann ein Video gekriegt von jemandem hier aus dem Betrieb, einen ganz kurzen Videoschnipsel, aber da war sehr deutlich zu erkennen, dass unser Traktorbahngebäude lichterloh brennt.
Ja.
Und dann habe ich wirklich gedacht, so eine Scheiße. Und die
ist rausgerannt?
Nee, habe ich nicht gemacht, weil ich das ja schon einmal hinter mir hatte in Berlin-Elstal und hat mich wirklich, das hat mir nicht gut getan, das so zu sehen, ich kann da ja am allerwenigsten tun, es waren 70 Feuerwehrleute da am 24. Dezember und habe dann, ich bin dann hier sitzen geblieben, weil ich weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn man das ansieht, das hatte ich in Berlin, habe ich das nämlich angesehen und dachte, nee, jetzt sei mal stark, da sind ja jetzt gute Leute. Dann hat man mir gleich versichert, dass da also niemandem was passiert ist und so. Das war ja 10 Minuten, bevor wir aufgemacht haben. 10 Minuten vor 10 war das, vormittags. Ja. So, dann war erstmal um 1 oder so, glaube ich, das alles erstmal, also Feuer gelöscht, Feuerwehr wieder nach Hause und dann.
Die Medien haben das natürlich auch sofort aufgegriffen.
Die
lokalen.
Ja.
Mit was auch immer für Headlines.
Ja, ja, also Erdbeerhof abgebrannt nach dem Motto und was weiß ich. Und dann haben wir aber das war alles noch Heiligabend, nachmittags. Da habe ich dann einen unserer Bauleiter gefragt, Heiko Grimm, ich sag mal, hast du Zeit, kannst du mal vorbeikommen? Wir haben hier so ein kleines Problem. Und dann ist der gekommen und dann ging das eigentlich so war da eine Wahnsinns positive Energie, die dann gleich anfing und das ging dann so weiter die nächsten Stunden, dass ich dann den Leiter vom Bauamt im Landkreis Rostock, das ist ein Tommy Felten heißt der, und habe ich dann hier über eine Mitarbeiterin die Handynummer von dem und dann habe ich den, glaube ich, so um 17 Uhr angerufen am 24. Und dann sagt er, ja, sagt er, ich habe irgendwie schon damit gerechnet, dass sie mich demnächst anrufen. Und ich sage, ja, sag ich, wir haben hier irgendwie ein kleines Problem. Er sagt, ja, er hörte davon im Radio. Und ich sage, was machen wir denn jetzt? Weil ich würde das eigentlich ganz gerne wieder aufbauen und zwar schnell. richtig schnell. Und zwar genau so, wie es war. Und das war dann eigentlich der entscheidende Punkt. Also er sagt, wenn ihr das wirklich, sagt er, irgendwie mit der gleichen Statik und so weiter, dann kriegen wir da auf jeden Fall.
Es geht ja um Genehmigungen, die dauern Zeit.
Du brauchst eine Baugenehmigung, ne? Trotzdem. Also wenn Gebäude abgebrannt ist, ist halt nicht mehr dann, brauchst du eine Baugenehmigung, wenn du ein neues bauen willst.
Und normalerweise dauert das wahrscheinlich Wochen und Monate?
Ja, so, also Regelfall ist, glaube ich, 3 Monate oder so. Und dann habe ich aber gefragt, wäre das denn, ich sag, gibt es irgendeine Aussicht darauf, dass wir am 7. Januar anfangen zu bauen? Und er meinte, er sagte, er muss da noch.
Hat er gefragt, welches Jahr?
Nein, der hat wirklich, denn der hat das also schon so sehr gut begleitet und hat dann gesagt, er würde jetzt einfach erstmal sich so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, das müsste gehen, wenn wir die gleiche Statik und das gleiche Gebäude bauen. Hatte sich dann auch in den Tagen nach Weihnachten dann noch ein bisschen weiter rückversichert und so weiter. Und irgendwann ist er sogar im Januar, hatte dann, weil da wurde dann auf Social Media so ein bisschen so, wie kann das sein und so nach dem Motto, wieso, wie kriegen die so schnell eine Baugenehmigung? Und dann hatte die Ostsee-Zeitung, glaube ich, darüber geschrieben. Und dann haben wir aber mit ihm einen Live Stream gemacht.
Genau, da bist du dann vor Ort.
Ja, und haben, also ich hatte ihn vorher gefragt, ob er bereit wäre irgendwie, dass man jetzt mal das irgendwie aufklärt, wie sowas eigentlich sein kann und so. Und dann hat er das irgendwie auch begründet. Also das ist jetzt kein Gemauschel da irgendwie gewesen. Das ist, also wenn das jetzt ein anderes Gebäude wäre, wäre es halt nicht möglich gewesen. Dann haben wir Heiligabend bei einem Sägewerk angerufen, mit denen wir eng zusammenarbeiten in Neustrelitz, und die Brüder, ich sage, ja, wir wollen hier die Traktor, ja, das können wir euch in 6 Wochen liefern. Ich sage, nee, sag ich, wir wollen es am 1. Februar eröffnen. Oh, ja, dann überlegt, müssen wir nochmal nachdenken. Und dann kam so eins zum anderen, dann war da nachher eine so Energie drin, ne? Das war der Wahnsinn. Aber der rührendste Moment war am nächsten Morgen. Ich muss aufpassen, dass mir jetzt wirklich nicht gleich die Tränen kommen, weil das war der Wahnsinn. Dann habe ich hatte in so einer großen Chatgruppe von Karls gefragt, ob irgendjemand Zeit hat, am ersten Weihnachtsfeiertag vorbeizukommen, morgens um 5, und mit mir die ganze Ruine mit Tannenbäumen, die kein Mensch mehr braucht, am 25. einzukleiden. Also ein Freund von mir, der baut hier Tannenbäume an, Benedikt Kalle Schneebecke. Und ich sage, hast du noch ein paar Tannenbäume übrig? Ja, sagt er, so 200 habe ich noch. Die hat er dann mit dem LKW vorbeigebracht. Und dann habe ich gesagt, ich bräuchte so 12 Leute. Also wer vorbeikommen kann, wäre halt super. Und dann standen da morgens 50 Leute. Und das war echt, also wirklich herzerwärmend, das kann man nicht anders sagen, ne? Und dann haben wir da so krass das alles schön abgekleidet, haben dann da so ein Schild gemalt, dass wir das schnell wieder aufbauen wollen, und dann haben wir zusammen noch gefrühstückt schön um 9. Jetzt bin ich echt ein bisschen,
ja, ist doch toll. Ist
irgendwie so, halt, da war ein schöner Moment so irgendwie, ne? Und das ist so, und das gibt einem dann auch so die krasse Energie, also so sowas dann auch durchzuziehen. Und dann ist es ja auch geworden. Dann haben wir am 1. Februar, weil ich hatte so diesen Ehrgeiz, 1. Februar, weil das der Beginn der Winterferien ist.
Ja.
Und da haben wir gesagt, komm, dann, das ist so unsere Deadline. Und dann hatten wir für Lokstedt an der Nordsee, hatten wir dann bei diesem Treckerhersteller, da waren ja auch 7 von diesen 8 waren ja abgebrannt, hatten wir schon Traktoren bestellt, so dass die schon fast fertig waren. Dann konnten wir die von Lokstedt hier umleiten, hierher, für Lokstedt eine neue bauen lassen für 15. Mai. Und es war so ein bisschen Glück und ein bisschen Ehrgeiz, und alles kam so zusammen irgendwie, ne? Ja.
War aber Wahnsinn. Aber das ist ja immer das, worüber alle reden. Ja, wir müssen irgendwie Krise als Chance sehen und so sehr theoretisch, aber ihr geht das dann halt an, ne? Du erzähltest letztes Mal, dass ihr in der Pandemie, glaube ich, dann ja auch irgendwie überlegt hattet, was macht ihr, und Fachkräftemangel, und dann immer schnell in Lösungen kommt, Sprachkurse an den Start gebracht habt und alles Mögliche gemacht habt.
Ja.
Und da sind andere noch am Überlegen und Diskutieren und was und könnte man, und ihr macht das dann auch, und es wird wahrscheinlich auch nicht alles klappen, aber ihr kommt dann vorwärts, ne? Das scheint mir kulturell auch ein wichtiger Punkt zu sein.
Ich bin da auch ganz, ganz doll hinterher, dass wir das wirklich nicht verlieren, diese Kultur so von auch ausprobieren. Das ist ja auch Trial and Error.
Ja.
Ne? Also es ist ja nicht so, dass das ohne Error wäre, sondern also da geht natürlich auch wirklich auf dem Weg dann auch relativ viel schief. Aber nur wenn wir es probieren, wissen wir es ja, ne? Und also da bin ich auch irgendwie, eine unglaubliche Ungeduld treibt mich da an, und da habe ich öfter auch mal drüber sinniert, wenn meine Kinder und meine Frau und so, wir reden da ja auch über diese Dinge oft, und dann sagen die, ja, was, warum, wieso bist du denn jetzt so ungeduldig? Und das ist, weißt du, was es wirklich ist? Also weil ich da schon oft drüber nachdenke, es ist Existenzangst. Also es ist wirklich Existenzangst, also die ich dann fühle, dass ich dann denke, wenn das jetzt so bleibt und wir das nicht ändern, dann
bricht alles zusammen.
Ja, bricht alles zusammen. Und das ist so irgendwie, auch in Kleinigkeiten fühle ich das dann irgendwie. Ne? Wenn es nicht gut riecht auf unseren Gästetoiletten und jemand kommentiert das auf Google oder drei sogar kommentieren das. Ich lese immer die ganzen, wir kriegen da über so eine Software immer so die Dinger, die ganzen Rezensionen so zusammengestellt und geordnet nach Standorten und Punkten und so weiter. Und die lese ich mir jeden Tag durch. Das sind teilweise sehr viele, 50 so ungefähr am Tag. Und schöpft da natürlich auch viel draus. Und das, wenn ich dann spüre oder lese, dass also drei Kunden gleichzeitig unsere Toiletten an irgendeinem Standort so negativ bewertet haben, dann kriege ich wirklich...
Dann wird wohl was dran sein, ne?
Ja, und ich kriege es dann mit der Angst zu tun. Dann kann ich auch nicht eine Stunde mehr stillsitzen und sagen, das können wir jetzt so, scheißegal, das machen wir irgendwie nächstes Jahr mal oder so, sondern das muss dann sofort erledigt werden.
Ja. Siehst du dir auch Mitarbeiterkritiken durch? Da gibt's ja Kunu und was es nicht alles gibt.
Ja, Kunu, klar. Also meine Schwester liest die natürlich, die ist ja gemacht, den ganzen HR-Bereich und so weiter, die liest da natürlich viel und da würden wir uns natürlich auch mal wünschen, dass da auch mal Leute kommentieren, die von denen, glaube ich, es auch viele gibt, die ziemlich glücklich sind. Aber das ist ja dann doch
die Leute tendieren dazu, eher ihren Frust Luft zu machen.
Aber dennoch ist auch das, nehmen wir natürlich ernst. Es gibt aber noch so eine andere Quelle, die bei Karls sehr, sehr üppig genutzt wird. Es gibt ja die Pep-App bei Karls seit einigen Jahren und jetzt inzwischen ist das so ein Megatool geworden, womit wir, also dass alle Mitarbeiter haben ihre Dienstpläne drauf und können dann eben Dinge kommentieren.
Mit dem Chat.
Das ist kein Feed. Chat, das ist eigentlich wie eine Rezession sozusagen, also für irgendeine Situation und können entweder mir persönlich das, wenn die da Wert drauf legen, das dann kriege ich das per WhatsApp, also in der App können die dann aus der App mir eine WhatsApp schreiben. Oder das in so einen Feed reinsenden, der hier in unserer Supportscheune dann bearbeitet wird, über irgendwie kaputte Türklinken, viel zu heiß in der Bonbonmanufaktur bei Klimaanlage im Eimer oder was weiß ich. Und das wird halt auch rigoros genutzt und da kriegen wir also teilweise im Moment so in der Hauptsaison jetzt, wo so viele Leute arbeiten, so 80 ungefähr Kommentare von Mitarbeitern und die sind da auch gnadenlos und das ist sehr, sehr wertvoll für uns. Und da haben wir inzwischen auch so ein Ticketsystem aufgebaut, so dass wir die dann, also oft sind das auch technische Sachen, wie zum Beispiel, wie gesagt, Klimaanlage kaputt, ne? Zu heiß. Oder gar keine Klimaanlage da, ne? Also oder keine Ahnung, Schlaglöcher auf dem Mitarbeiterparkplatz, Auto kaputt gefahren und lauter so Sachen. Und da, das ist schon für uns unglaublich wichtig, da auch verlässlich das dann abzuarbeiten. Oder auch mal, aber wenigstens das, eine Antwort zu geben. Das war ein wichtiger Hinweis, vielen Dank, aber wir kriegen das im Moment nicht auf die Reihe, in der Scheune eine Klimaanlage einzubauen, weil wir haben ein Angebot, ist zu teuer.
Reaktion,
wir gucken im nächsten Jahr, aber dass wir zumindest reagiert und selbst dann kommt auch oft dann wiederum die Reaktion, zu sagen, okay, habt das verstanden, aber trotzdem danke, dass ihr euch gekümmert habt.
Ich habe eine Zeit lang auch, wenn ich in Hotels war, auch manchmal bei Google einen Kommentar dagelassen, wenn es mir gut gefallen hat oder wenn irgendwas nicht so gut war. Dann wurde es auch ein, zwei Mal gelöscht, dann bekommst du auch so eine Nachricht, dass der Kommentar gelöscht wurde, weil... was ist denn die Begründung? Hassrede oder Verleumdung ist es, glaube ich, dann immer. Fand ich auch sehr interessant. Aber ich finde das schon gut, wenn ihr euch das auch alles anseht. Ich frage mich gerade bei dem, was du so erzählst, wie sehr hängt dieser ganze Laden und diese ganze Kultur eben aber auch an deiner Person? Würde der auch so kulturell weiterleben können ohne dich?
Also ich glaube immer mehr. Also ich denke schon, dass es wirklich viele Menschen hier inzwischen gibt, die so sich ähnliche Fragen stellen, die ich mir denn selber stelle.
Das ist ja so dieses geht nicht, gibt's nicht. Diese Mentalität, oder? Wir machen das irgendwie, das wird schon.
Das. Wobei ich glaube, dass Karls an sich so die bestehenden Betriebe, da gibt es wirklich unglaublich stabile Teams. Unsere Teammanager-Ebene ist bei Karls ganz, ganz wichtig. Also die sozusagen das operative Geschäft an den Standort machen. Es gibt ja an keinem Standort einen Standortchef. Es gibt immer 6 Personen, die zusammen den Standort leiten. Das sind 6 Teammanager. Das hört sich jetzt ein bisschen crazy irgendwie an, aber das ist halt so, weil wir 365 Tage im Jahr geöffnet haben, haben 3 von denen immer Dienst. Und zwar eine aus dem Bereich Erlebnis, Handel und Gastronomie. Und die 3 Personen, die leiten sozusagen den Standort. Und jetzt bin ich irgendwie vom Faden abgekommen. Ach so, das ist eine sehr stabile, also die würden, ob ich da bin oder nicht da bin oder so, das interessiert die
aber
gar
nicht.
Ja, du bist
geschäftlich, glaube ich, sofort, aber du bist ja kulturell auch wichtig, ja? Kulturbotschafter, könnte man so sagen.
Aber da ist schon viel von denen, also viele von denen, die meisten von denen sind super lange da und ich glaube, von denen hat auch so gut wie noch nie einer gekündigt oder so und die tragen das stark mit. Meine Hauptaufgabe ist oft so Neues reinzubringen oder eben auch neue Standorte und so. Das ist so, wenn meine Frau oder so, und die fragen mich natürlich auch manchmal, was machen wir bloß, wenn dir mal was passiert? So, ne, das ist ja so eine ganz normale Frage, die man dann irgendwie mal in der Familie so hat. Und dann sage ich mal, also ihr braucht euch eigentlich überhaupt gar keine Sorgen machen. Ihr müsst einfach vielleicht einfach gar nichts Neues machen, sondern einfach nur das Bestehende erhalten. Und das ist dann, glaube ich, das würde ganz gut gehen, vermutlich.
Du hast am Anfang des Gesprächs heute gesagt, Karl, das darf noch größer werden oder darf eine richtig große Company werden. Sie ist ja eigentlich schon recht groß, aber Expansion, das ist natürlich auch ein Thema, das die Medien gerne aufnehmen. Wir haben letztes Mal auch schon über China gesprochen. Du erzähltest von diesem schnellen Zug, in den du in sehr, sehr kurzer Zeit von A nach B kamst.
Stimmt.
Wie ging die Story weiter?
Also Jackie und Sunny, das sind ja diese beiden, die chinesische Pärchen, die da unheimlich hart für gearbeitet haben, in Hangzhou diesen ersten Standort aufzubauen. Und der wurde dann ja auch von denen fertiggestellt, kann man bei Google sogar sehen, das gesamte Erlebnisdorf, aber uneingerichtet. Und dann wurde kurz vor Fertigstellung denen die, ich nenne es jetzt mal Betreiberlizenz entzogen, und dann wollte die Bezirksregierung das irgendwie anderweitig ausschreiben. Also denen wurde da wirklich übel mitgespielt und da wurde mal so diese vollkommene Härte des chinesischen Unrechtsstaats eigentlich wirklich spürbar, dass die also Spielball sind von Entscheidungen, die sie selber dann nicht beeinflussen können. Das tat mir unendlich leid. Die sind da wirklich fast dran zerbrochen an dieser Situation und haben sich jetzt aber gefangen und sind jetzt in der Nähe von Shanghai, haben sie jetzt ein neues Grundstück und sind dabei wieder zum zweiten Mal.
Ach, die nehmen nochmal Anlauf.
Die nehmen jetzt nochmal wieder Anlauf. Und dieser Standort, das Kuriosum ist, dass also da, wo sie jetzt erst ausgebotet wurden, da gibt's jetzt so einen neuen Bezirksregierungschef, der jetzt denen das wieder angeboten hat, diesen alten Standort vor kurzem. Okay. Also es ist wirklich eine, die tun mir da sehr, sehr leid. Und wir sind da ja nur, wenn man so will, Zaungäste, die so Know-how und den Namen im Grunde geben. Und
so Lizenzgeber.
Ja, Lizenzgeber, genau. Die müssen da auch ein bisschen was für bezahlen und so. Also ich würde es ihnen von Herzen wünschen, dass sie dann auch irgendwann mal ins Ziel kommen mit dem ersten Standort.
New Work Chat Werbung.
Gutes Storytelling brauchen wir alle an verschiedenen Stellen. Wir haben heute in der Podcast-Folge mit Robert Dahl einen grandiosen Storyteller, und das ganze Unternehmen erzählt diese Geschichte eigentlich auch immer weiter mit all den Parks, die eröffnet werden, und all den Produkten, die immer wieder dazukommen. Die Frage ist aber, wie konzipiert man so eine Story? Wie kommt man überhaupt zu einer Vorstellung, wohin man diese Geschichte bewegen will und wie man sie schreiben will? Und wie setzt man das dann ganz operativ um? Und dabei möchte ich euch jetzt begleiten als euer Storytelling-Sparringspartner. Es gibt ein neues Programm. In mehreren Remote-Sessions kann ich euch unterstützen. Wir schauen rein, wo eure Story eure Werte unterstützt. Wir bauen eure großen Themen. Wir schauen, wie wir eure Brand aufbauen, sodass ihr eure Story erzählt in eurem Unternehmen oder auch nach außen. Die erste Session geht auf mich, 60 Minuten. Da können wir alle Fragen schon mal klären, die ihr so mitbringt. Also kostenlos für euch, und danach könnt ihr euch entscheiden, ob ihr weiter mit mir arbeiten wollt oder ob ihr den Newsletter vielleicht abonniert und euch das reicht. Verlinkt für euch in den Shownotes das Storytelling-Sparingsprogramm. Und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast mit Robert Dahl.
Und dann gibt's noch Kalifornien.
Ja.
Da seid ihr ja
da sind
schon
wir selber
mittendrin,
am Drücker. Ja.
In Oxnard.
Genau.
Du warst auch vor Ort und hast den Leuten das erklärt, was ihr da vorhabt. Da entstehen 100 Arbeitsplätze, glaube ich, ne?
Ja, ein paar mehr, ja.
Ein paar mehr mittlerweile.
Ja.
Das hat ja offensichtlich auch mit deiner persönlichen Geschichte zu tun, ne? Mit deiner Verbindung zu dieser Region. Du erzähltest, glaube ich, letztes Mal, dass du auch als Kind schon da warst.
Genau. Oxnard, also ist ja, die nennen sich ja selber Strawberry Capital of the World. Und mein Vater, der war früher, als er noch lebte, großer USA-Fan und war mit uns Kindern, mit meiner Schwester und mir und meiner Mutter und dauernd in Kalifornien hauptsächlich, da wo Erdbeeren waren. Also Watsonville und Oxnard sind so zwei große Orte. Und als hier der Axel Stelter hier, das ist ja der Rostocker Architekt, der uns da unterstützt, so Grundstückssuche unterwegs war, da war dann auf seiner Liste, also 5 Grundstücke hatte er denn da gecastet und in der engeren Auswahl. Und eins war dann davon in Oxnard. Und das war dann natürlich für mich irgendwie, als ich das gesagt habe, was, Oxnard, das kenne ich. Und dann war das so ganz romantisch, so am Hafen. Das ist so eine Hafenstadt wie Rostock, 200.000 Einwohner am Pazifik, nördlich von Los Angeles. Und dann, als wir dann dahin kamen morgens, also wir sind abends ganz spät angekommen ins Hotel im Dunkeln und morgens durch die Zeitumstellung irgendwie um 5 aus dem Bett gepurzelt und dann waren wir da um 6 auf dem Grundstück, da ging so die Sonne auf und unten am, das liegt am Hafen, da lagen dann so 30 Seelöwen und grunzten da vor sich hin und ich war eigentlich schon komplett verknallt in das Grundstück und egal, ich sag Axel, ich sag, das ist hier, müssen wir her und das, da stehen so lauter so alte leergestehende, verfallene Holzgebäude und ist 4 Hektar groß, so wie Usedom, unser Erlebnisdorf ungefähr und ja.
Hast du da irgendwelche Marktforschung oder irgendwas gemacht, um zu gucken, ob das klappen kann oder glaubst du dann an so eine Idee und legst los?
Schon. Also ich glaube vor allem glaube ich nicht an Feasibility Studies. Also wir hatten mal so eine nette Frau von, die machen so Machbarkeitsstudien, die ich wirklich schätze und mit der ich mich so ein bisschen angefreundet habe durch diese Freizeitparkmessen und so. Die hat mir mal lachend erzählt, sagt sie, also hättest du mich mal vor 15 Jahren gefragt, ob du in Purkshof Rövershagen ein Erlebnisdorf bauen sollst. Also ich kann dir 100%ig garantieren, wir hätten die auf 100 Seiten dargestellt, das wird nie und nimmer was. Und ich musste da selber drüber lachen, aber insofern, ich habe das so gedacht, so ob das hier was wird und wir werden da auch nicht Kopf und Kragen riskieren. Das ist jetzt nicht so, dass wir Karls da aufs Spiel setzen, sollte das tatsächlich irgendwie nicht funktionieren, was wir natürlich nie wissen. Aber irgendwie mein Bauchgefühl würde mir sagen, das funktioniert.
Und da spielt ja wahrscheinlich auch diese deutsche Kultur so ein bisschen mit Bratwurst und mit allem, was Voll. Es so gibt, das Bauernthema.
Ja. Erdbeeren mögen alle, ja. Dann so irgendwie auch da die Niedrigschwelligkeit, ne, Low Threshold, habe ich ein neues Vokabel, weil ich musste in der Stadthalle von Oxnard vor 300 Bürgern ja unser Konzept da pitchen mit 2 anderen so Projektentwicklern, die was anderes da machen wollten auf dem Grundstück. Ich sag, Axel, was heißt niedrigschwellig auf Englisch? Oh, sagt er, weil ich meine, der hat 12 Jahre da gesehen, da muss er echt mal nachdenken, aber dann kam er irgendwann auch und meinte Low Threshold, also ja. Niedrigschwellig so. Und da, wenn ich denn zu den amerikanischen Markt so sehe, auch unsere Umgebung in Ventura County gibt es noch einen anderen, so einen Erlebnisbauernhof, könnte man sagen, aber die nehmen halt brutal viel Geld. Eine Knott's Berry Farm gibt es in LA oder natürlich auch Disney und so. Aber wir wollen uns damit ja auch gar nicht so vergleichen, aber wir glauben halt, dass viele Menschen irgendwie dann auch oft zu Karls kommen werden. Ja.
Und du kannst mit der Jahreskarte.
Ja.
Das fand ich natürlich auch sehr lustig.
Das habe ich neulich mal irgendwo, glaube ich, gepostet, weil ich da Spaß dran hatte, dass ich gesagt habe, man kann mit der Jahreskarte.
Also ich kann mit meiner Tochter, mit unserer Jahreskarte halt dort in den Park umsonst rein. Also kannst das heißt umsonst, ich habe es ja bezahlt.
In Oxnard, ja.
Genau.
Also den Flug müsstest du selber bezahlen, aber den Rest übernehmen wir.
Ja, das ist natürlich der Humor, der auch richtig ist, ne? Ja. Im Marketing, dass man nicht alles so bierernst und irgendwie noch 1% da und so, sondern das ist das Augenzwinkern bei euch dann, ne?
Ich stelle es mir auch irgendwie vollkommen cool vor, wenn wir so an der 101, also wir sind ja nicht weit von der 101 entfernt, die ja eine sehr touristische Strecke ist. Das ist ja für viele so ein Ziel, wenn die nach Kalifornien fahren, irgendwie einmal von San Francisco nach LA fahren auf der 101 und oder auf der 1, also später wird sie dann ja teilweise zur alten 1, damit man näher am Pazifik ist. Und da stelle ich mir jetzt schon herrlich vor, wenn da so ein großes Billboard an der Straße steht, wo dann Karls Next Exit steht und mit unserem Logo und viele Deutsche, die dann da auch unterwegs sind, sagen, was ist das denn? Wie ist hier Karls? Ne? Und dann so solche Sachen, habe ich auch Spaß dran.
Aber was genau macht dir daran Spaß, die Leute zu überraschen?
Das ist so eine ganz kuriose Mischung so aus, dass so sich diesem Abenteuer so auszusetzen.
Ja, du freust dich, wie weit man das spielen kann, oder?
Ja, aber auch so, natürlich auch so ein Risiko, ne? Also weil mir ist das klar, dass das wirklich ein großes Risiko ist und da sind auch noch 1000 Fragen ungeklärt irgendwie mit der Ware und Transporte und da jetzt auch Zölle natürlich und all dieser ganze Kram. Und aber das so dieser Reiz, das so hinzubekommen irgendwie. Und jetzt hat uns neulich jemand, ich hatte ja auf der IAPA in Orlando da auch so ein Podiumstalk da über Carlsten und da waren halt nur Amerikaner im Publikum. Und da war jetzt neulich, sagte Axel, ey, da war so ein Typ, der wollen wir mit dem Videocall machen, der hat ein Grundstück in New Orleans und der hatte dich da auf der Messe gesehen und zugehört und können wir nicht Carls in New Orleans bauen? Ich sag, los, lass mit dem reden. Ne? Dann
bist du natürlich sofort dabei.
Ne? Ja, irgendwie so. Ne? Und dann, keine Ahnung, ob das jemals was wird oder so. Aber alleine so die Tatsache, so ein bisschen so an solchen Sachen so rumzufummeln, das macht halt Spaß.
Mhm.
Ja. Jetzt im September fahren wir da auch wieder hin mit unserem Planungsteam nach Oxnard, um da so die letzten Details zu besprechen, so von dem Bau, der jetzt ja bevorsteht demnächst. Und
was regt dich auf bei deiner Arbeit?
Oh, was regt mich auf?
Ich kann mir zumindest vorstellen, dass du, weil du ja mit Leidenschaft dabei bist, ja, dass du dich auch sehr ärgern kannst.
Also mich regt zum Beispiel auf, wenn so unsere Kunden, wir nennen sie ja liebevoll Fans, nicht ganz im Mittelpunkt stehen, sondern irgendwie so, dass man das so, dass das so greifbar wird, dass irgendwie sich das Team so ein bisschen abgewandt hat von irgendeinem, bleiben wir jetzt mal bei Gastronomie oder so, und sie ja alle mit sich selbst zu tun haben, aber niemand irgendwie schöne Fließdecken auf den Stühlen verteilt, obwohl es draußen ein bisschen zu kalt ist oder sowas. Ne? Sowas, das also wenn das, weil das ist eine Regel, dass das eben gemacht werden soll, und wenn das dann nicht gemacht wird, das tut mir dann irgendwie weh, da rege ich mich auch wirklich drüber auf, dass so, wenn wir den Blick so weg vom Kunden, vom Fan also nehmen, dann auch dann ist wahrscheinlich in letzter Konsequenz auch das wieder eine gewisse Existenzangst, die dann damit schwingt, weil ich möchte natürlich, dass es den Leuten hier gut geht, dass alle super happy sind und sich wohlfühlen und nicht frieren zum Beispiel. Sowas regt mich auf. Ja, es sind auch noch ein paar bürokratische Sachen, aber
aber da hast du ja ein paar gute Telefonnummern, die du anrufen kannst.
Ja, ich bin auch jetzt nicht so derjenige, also jetzt gerade, wo wir diesen Baugenehmigungsprozess in Kalifornien durchleben, also das sind definitiv die deutschesten Deutschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe. Also was da an Komplikationen bürokratisch ist, da schätze ich denn doch schon so unser deutsches Rechtssystem, was wir haben, weil man ja im Prinzip schon verlässlich alles hinbekommen kann, wenn man die notwendigen Schritte geht. Und das ist eigentlich ein großer Luxus. Das wird einem nicht immer bewusst, wenn man so denkt, was sind das alles für verdammte Paragraphen, durch die wir uns da in unserem Berliner Grundstück, das war ja sehr komplex da, dieses Kasernengelände riesengroß und Raumordnungsverfahren mit integrierten Zielabweichungsverfahren, wusste ich vor 8 Jahren noch gar nicht, dass es sowas gibt auf der Welt, aber und habe das auch manchmal verflucht. Aber unterm Strich ist es halt eine sehr verlässliche, ein gutes System, finde ich, was wir hier haben. Und insofern rege ich mich da nur manchmal drüber auf.
Aber über Medienberichte regst du dich nicht auf, oder? Oder gibt es da schon auch Sachen, wo du die Faust auf den Tisch haust und sagst, was ist das für ein Mist?
Wenn so über uns berichtet wird?
Ja.
Ah, ich habe so, also meine Mutter, die sagt schon viele Jahre immer, dass ich wohl Teflon beschichtet sei. Also weil sie, wenn sie sich mal Sorgen um mich macht, wenn sie selber irgendwie ein Bekannter von ihr irgendwie ihr ein Foto geschickt hat von einem Zeitungsartikel, der nicht so schön gelungen ist über Karls oder über mich. Und ich beruhige sie dann immer und sage ihr immer, ich bin nicht Teflon beschichtet, ich bin aus Teflon. Und insofern, was nicht ganz stimmt, aber ich hab so mir da eine gewisse Zuversicht antrainiert, dass ich weiß, dass das alles, aber ich meine jetzt zum Beispiel im März, als dieser Redakteur Montagabend war das, ich war in München zu so einer Messe und dann habe ich eine WhatsApp von einer fremden Nummer bekommen, von einem Michael Saure, der Redakteur von der Bildzeitung, der über diese Nazi-Vergangenheit von meinem Opa Karl berichten wollte. Das war 6 Tage, bevor der Bericht dann kam. Und da muss ich sagen, so, das sind schon Momente, wo einem das Herz wirklich in die Hose rutscht mit Bauchschmerzen und mit Kopfschmerzen und mit allem, wo man, also ernsthaft körperliche Symptome, wo man sich dann größte Sorgen macht. Und
wollte er dich nur informieren oder wollte er noch eine Story rausholen? Nee, der wollte mich
auch interviewen. Ja. Und das hat er auch, also ich kann bei allem, es war keine leichte Zeit, so nee. Diese 3-4 Wochen da so und rund um diese ganze Geschichte, das war brutal, aber er hat muss man fairerweise sagen, sehr sauber recherchiert und hat mich auch komplett also zu Wort kommen lassen. Die Überschrift war halt nicht so schön und so Clickbait-mäßig und so. Viele haben ja gar kein Abo, dann lesen die halt die Überschrift. Dann wird munter.
Ich will nicht wissen, wie viele nur die Überschriften lesen, ne?
Genau, wahrscheinlich die meisten, ne? Also 95% oder so schätze ich, ne? Und
wie war die Überschrift genau?
Boah, das gab so zig verschiedene, aber in allen kam das Wort Nazi vor und das war irgendwie im Zusammenhang mit Karls nie gut. Also nee. Und hat mir dann auch schlimme Kopfzerbrechen gemacht. Und am Sonntag dann darauf kam ja dann der Bericht in der Bildzeitung um 17 Uhr. Boah, und dann das erste Mal den so schwarz auf weiß.
Du wusstest schon, gleich kommt er.
Ich hatte ein paar Mal schon am Sonntag noch ein paar Mal geschrieben mit dem Redakteur und dann, ich sag, Mensch, wann, weil er sagt, das kommt am Wochenende. Und dann irgendwie saß ich ja die ganze Zeit auf heißen Kohlen, denn am Sonntagmorgen, ich sag, was ist nun los? Ja, sagt er gleich nochmal Redaktionskonferenz, wahrscheinlich heute Nachmittag. Und dann um 16 Uhr oder so schrieb er jetzt, geht jetzt gleich online. Und boah, das hat einem echt doch dann.
Und du wusstest schon, dann ruft bestimmt die OZ gleich an, dann kommt das, dann kommt das.
Ich habe mich dann erstmal, weil ich so schwach auf den Knien da, dass ich dann wirklich mich ins Bett gelegt habe, weil ich mich wirklich krank gefühlt habe.
Ja.
Und um 17 Uhr und dann habe ich noch so mit letzter Kraft, wenn man so will, doch den Artikel einmal so überflogen bin dann, glaube ich, danach eingeschlafen und um 19 Uhr so kam dann meine Frau und meinte, du, pass mal auf, ich muss dir mal was zeigen. Sagt sie, guck dir mal die Kommentare an, darunter. Weil ich dachte, die schlachten uns die Leute, ne? Und dann war das aber doch sehr feindfühlig alles so, dass die Leute sehr viel stärker differenziert haben, als ich es selber geahnt habe, so, dass sie sagen, ey, komm, wir lieben Karls und ja, war scheiße, ist aber dein Opa, was kannst du dafür und so weiter. Und dann haben auch im Laufe des Abends irgendwie mich auch Leute angerufen, mit denen ich sonst gar keinen großen Kontakt pflege und haben gesagt, du, pass auf, das, also die das so ein bisschen auch anders noch einordnen können und das hat mir dann sehr geholfen, also, dass man so zu dieser Haltung dann kommt, also wir sind nicht schuldig, also ich bin nicht schuldig an dieser Vergangenheit, aber trotzdem verantwortlich. Also die Verantwortung übernehmen, die sozusagen der gerecht werden über Aufarbeitung, über die Art und Weise, wie man sich gibt, wie wir Karls eben auch leben. Und das ist der Unterschied also zwischen Schuld und Verantwortung. Und da, das tat mir also gut, da so diese Reflexion, das so zu leben. Und aber da insofern, also ist das mit der Teflon-Beschichtung oder mehr eher so eine kleine nette Geschichte, die dann nur zum Teil stimmt.
Na gut, das ist ja auch eine sehr extreme Geschichte, die man dann einmal im Leben oder
aber
so.
Aber wenn jetzt einer so ein einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat und dann irgendwie den brutalsten Leserbrief aller Zeiten.
Ja, oder diese YouTuber schreibt, dann. Ich war da.
Ja, da, also da muss ich ganz ehrlich sein.
Die suchen halt eine Story, ne?
Ja, ja. Dann denke ich immer, guck mal hier, die reiten hier auf unserer Welle irgendwie ihre Klicks ab und
das erzeugt ja trotzdem dann Neugier bei denjenigen, die es dann vielleicht sehen und die sagen, ich guck's mir mal selber an.
Aber ich habe zum Beispiel am welcher Tag ist heute? Irgendwie jedenfalls Freitag. Diese Woche, genau, diese Woche habe ich einen krassen Artikel gelesen über Karls von einem Redakteur, der gar nicht mit mir gesprochen hat, und zwar vom Tagesspiegel. Mhm. Ein wirklich unglaublich, also ich hatte, letztes Wochenende war das, ich habe den nämlich meiner Frau dann vorgelesen, einen riesen Artikel, der war in Berlin-Elstal und der war
dein Erfahrungsbericht?
Ja, der war, wollen wir sagen, kritisch, negativ, mit einer Bewunderung und einem Erstaunen so, also der hat das auf eine krasse Art geschrieben, ich schick dir den nachher mal. Das hat mich so, ich habe dann beim Vorlesen so alle Gefühlslagen so durchlebt und habe dann nachher, weil ich kannte den Redakteur gar nicht, habe mir den auf LinkedIn rausgesucht und habe ihm dann geschrieben, ich fand den Artikel wahnsinnig geil. Also er ist irgendwie, habe ich mir so gedacht, okay, wer den liest, der sagt, okay, das ist ein etwas komischer Laden, wo alles nach Erdbeeren riecht und irgendwie so alles bunt und laut und so weiter. Aber es ist auch ein sehr ehrlicher, schöner Artikel gewesen und ich glaube sogar, dass der eine oder andere sagt, ach, das gucke ich mir mal an.
Das Business Punk Magazin hatte eine Zeit lang Seite 3 oder 4 nur so negative Kritiken von Lesern. Das war die ganze Seite. Und damit sind sie immer sehr offen umgegangen. Das fand ich auch mal sympathisch.
Hammer Idee. Ich finde Business Punk auch cool. Aber
einfach
zu
sagen, gefällt halt nicht jedem und das sind halt trotzdem wir, ne?
Ja. Naja, das ist so, eine ähnliche Erfahrung hatte ich mal mit einem Redakteur aus Bremen. Chefredakteur von der, darf ich ja ruhig hier laut auch sagen, er hat ja den Artikel selbst geschrieben, Weserkurier, und der hat also doch einen recht zynischen Artikel so über Karls im Weserkurier veröffentlicht, kurz vor unserer Eröffnung in Bremerhaven.
Ja.
Und dennoch hat er so ganz zum Schluss doch so die Kurve gekriegt, dass das eigentlich irgendwie zu bewundern ist, dieses Gesamtkunstwerk Karls. Und dann habe ich dem geschrieben und dann hat er also nett geschrieben und hat gesagt, ich finde das irgendwie okay, wie er da so die Kurve zum Schluss so gekriegt hat. Und dann hat er mir geantwortet, dass er das A, cool findet, wie ich darauf reagiere, und B, will er mir das Geheimnis verraten, dass er jedes Jahr zweimal auf dem Darts ist und mit seinem Sohn schon seit 10 Jahren immer zu Karls geht. Da habe ich gesagt, das fand ich natürlich auch irgendwie cool von dem, ne? Ja.
Ja, das sagen doch die Amerikaner auch immer, ne? Wie war das irgendwie?
No bad news oder wie?
Ja, ja. Oh, oder im Rap kenne ich das, oh, you dissed me, thanks for the promotion.
So, ach so.
Ne? Also so ein bisschen, solange das jetzt nicht ein kompletter Verriss ist, kann ich das ja auch irgendwie helfen.
Warte mal, wer war das? Irgendein, auch ein ganz, ganz krasser, charismatischer Unternehmertyp. Der hat, soll mal gesagt haben, anekdotisch, ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, leider, ich habe es gerade vergessen, der, also mehr oder weniger, es ist mir egal, ob gut oder schlecht über mich berichtet wird, Hauptsache ich stehe auf Seite 1.
So kann man es auch sehen.
Ja.
Lass uns mal abschließend noch über so ein, zwei Zukunftsthemen sprechen.
Ja.
Es gibt natürlich auch interessante, innovative Themen. Also da gab es schon Berichte über Roboter, die dann eventuell die Erdbeeren pflücken, und dann gibt es Startups, die so Vertical Farming machen. Ne?
Genau.
Also wie beschäftigt dich oder euch dieses Thema? Wo seid ihr da dran?
Also wir sind da extrem ja eingestiegen in dem Vertical Farming Bereich, und jetzt die Erdbeeren, die wir heute essen am 1. August, wir hätten sonst keine mehr, und eben diese Wahnsinnsregenschauer hätten alles zerstört, aber jetzt haben wir halt inzwischen schon 25 Hektar im Vertical Bereich und sind da sehr, sehr happy drüber, und die Erdbeeren sind gigantisch gut, und das macht halt öffnet ganz neue Möglichkeiten, weil zum Beispiel das Team, was so die Stellage, so heißt das, also das deutsche Wort dafür, also Highbed sagen die Amerikaner oder Vertical, oder also wir, das deutsche Wort ist Stellagen, also wo die Erdbeeren da wachsen, das ist so eine Art Hightech-Farming, was eben auch wirklich sehr tolle Leute anzieht. Also das ganze Team, die Anlage da betreuen, die hätten wir in der normalen Landwirtschaft, würden die sich für Karls null interessieren. Jetzt fliegen wir mit Drohnen halt, suchen wir irgendwie Schädlinge und machen hochwertige Analysen, machen Nützlingseinsatz, brauchen keine Pestizide, fahren nachts mit Robotern durch die Anlage, um die mit UV-Licht zu bestrahlen gegen Mehltau und all solche Sachen. Und das macht natürlich nochmal auf einem anderen Level einfach Spaß zu erleben. Und morgen habe ich zum Beispiel, hat hier ein Mitarbeiter hat Geburtstag, und der hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, seine Geburtstagsgesellschaft da einmal durch die Anlage zu führen. Und ich freue mich da jetzt schon drauf, weil das halt so geil
ist. Wie sieht's da aus?
Wie sieht's da aus?
Also können wir uns da eine Wand vorstellen? Nee.
Das sind
man
so
denkt ja aber vertical.
Vertical, einfach, das ist also vertikal, also
so Hochbeet.
Ja. Und die Erdbeeren hängen
im
Freien.
Ah, okay.
Die hängen die im Freien, Luft umspült.
Okay.
Und Erdbeeren sind ja, die neigen ja zu Fäulnis. Wenn die aber so ganz und gar für sich frei hängen, dann gibt's da gar keinen Anlass. Also weil die Fäulnis entsteht immer durch Kontakt durch Feuchtigkeit mit dem Boden oder so. Die haben das nicht. Da brauchen wir dann keine Fungizide, keine Insektizide, weil wir da die kleinen Nützlinge dann aussetzen, also Raubmilben, die dann die Spinnenmilben dann auffressen, und das ist alles. Und es ist da eine friedliche Stimmung, und die Erntehelfer insbesondere, die lieben das halt da, weil ich meine, es ist immer, es regnet da nie rein, du stehst, hast deine AirPods drin und hörst Musik und pflückst im Stehen, brauchst dich nicht bücken, es ist sehr angenehm insgesamt.
Es gibt doch auch ein Startup in Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube auch sogar hier irgendwo, Innocent Meat, ich weiß nicht, ob du von denen mal gehört hast, die züchten Fleisch im Labor.
Ja.
Und da gibt's ja auch nicht wenige, die sagen, also vielleicht wird es ja irgendwann sogar so sein, dass wir ja gar nicht mehr so viel schlachten, sondern wir essen das Fleisch einfach so.
Könnte sein.
Kannst du dir vorstellen, dass man irgendwann Erdbeeren hat, die man so künstlich gezüchtet hat? Das kann man sich jetzt, glaube ich, für heute nicht vorstellen, weil die Menschen erwarten ja auch, dass es vom Feld kommt.
Ja.
Ist ja auch die ganze Story eigentlich. Aber wenn die halt gut aussehen und lecker sind, ne?
Ich denke, es kommt drauf an, also dass die Optik muss gut sein, der Geschmack muss auf jeden Fall gut sein und natürlich auch die Inhaltsstoffe, ne? Und Und ich denke, wenn die Dinge zusammenkommen, trotzdem, natürlich wird das dann auch eine Zukunft haben, ne? Das ist ja klar.
Aber die Karlserdbeere, die, also euer Kernprodukt, das ist ja auch eine ganz spezielle Sorte, oder?
Ja, wir haben ja insgesamt im Moment 8 Sorten, die wir anbauen, und wir bei der Sortenauswahl, im Moment ist es Lady Emma, die unsere Sorte in der Stellage, die kommt aus England. Da sagen wir einfach immer bei der Auswahl, die müssen schmecken wie früher, was immer das bedeutet irgendwie, aber jeder hat da so eine komische Assoziation, die irgendwie so halbwegs anscheinend sich ähnelt. Also aromatisch, irgendwie erdbeerig, also nicht flach, und da suchen wir, also Saskia hier, unsere Anbauchefin in der Stellage, die sucht dann halt, die haben dann auch einen Sortengarten, wo wir dann jedes Jahr so 30, 40 neue Sorten testen, dann werden die hier blind verkostet, andauernd im Büro, und dann lassen wir auch ganz bewusst so einen schönen Namen wie Lady Emma zum Beispiel weg und geben denen Nummern, weil sonst bist du gleich und sagst, oh, Lady Emma, das klingt geil, die ist bestimmt lecker, und gib dir mal gleich eine gute Note, und dann gibt's eine andere Sorte, die heißt Hademar, den Namen finde ich furchtbar, ich weiß nicht, wer sich den für diese Sorte ausgedacht hat, die schmeckt aber trotzdem gut, und deswegen machen wir dann halt diese Sortennummern mit in der Verkostung und so, und das ist wirklich faszinierend. Du stellst hier 9 neue Sorten hin zum Blindverkosten, und daneben liegen dann immer Zettel, so Schulnoten, also wir müssen immer Optik, Geschmack und Konsistenz, das sind immer unsere 3 Bewertungskriterien. Dann geben alle Schulnoten, und es ist faszinierend, wie einig sind sich 50 Personen sind, ohne dass sie miteinander sprechen. Da steht hier vorne immer bei uns in meiner Marketingabteilung auf so einem Tresen, und jeder, der vorbeigeht, isst dann mal ein paar Erdbeeren und schreibt da irgendeine Note rein. Also ohne mit den anderen jetzt groß sich da abzustimmen oder so. Und wie das oftmals so sich dann auf eine Sorte fixiert, wo alle sich, ey, Lady Emma, das war's, ne? Die ist geil, ne? Und das finde ich, es ist faszinierend. Also das ist dann natürlich eine Sorte, wo wir sagen, komm, die beobachten wir jetzt mal noch 1-2 Jahre und dann irgendwann nehmen wir dir mit in den anderen.
Du könntest ja auch die Größe verändern, theoretisch, ne? Also ob das halt draußen ankommt, ist ja die Frage.
Doch, große Erdbeeren, also alle.
Gefühlt sind sie schon etwas größer als vor ein paar Jahren.
Die sind größer, also der Trend geht deutlich zu großen Sorten, und das ist ganz witzig, dass viele der Meinung sind oder im Gespräch sagen, ja, die kleinen schmecken besser. Dann stellst du irgendwie eine große Sorte und kleine Sorte am Verkaufsstand nebeneinander und alle kaufen die großen. Und weil, ich weiß auch nicht, dieses Pralle,
Ja, da reinbeißen so.
Ja. Und für die Pflücker, die lieben natürlich sowieso nur die großen, weil die haben ja den Mindestlohn plus so einen Prämienlohn. Und wenn du jetzt, sag mal, große Erdbeeren hast, dann brauchst du 50 für eine Kiloschale und bei kleinen 100.
Ja.
Also verdienen die natürlich mit großen Erdbeeren viel mehr. Also sagen die, große Sorten wollen wir, ne?
Ja. Verrückt. Anderes Zukunftsthema ist Longevity.
Longevity.
Langlebigkeit.
Ja, das ist ja auch das gleiche Thema, Erdbeeren, ne?
Darum dreht sich es offensichtlich. Ja. Ich habe gehört, ihr hattet hier sogar mal eine Veranstaltung zu diesem Thema, weil die Geschichte war, dass Erdbeeren helfen, länger zu leben.
Genau. Da gibt's ja, also wir haben ja selber hier mit der Uni in Rostock da eine Studie zumindest kofinanziert. Das war wirklich sehr, sehr faszinierend, wo ja 180 Probanden dann täglich Erdbeeren gegessen haben, und da mussten die einmal in der Woche Blut abgeben und so. Und das ist eben so, dass es da so Quercetin und Fisetin, also 2 Inhaltsstoffe, die in Erdbeeren sehr hoch konzentriert sind, also deutlich höher als in anderen Früchten, dazu führen, dass so Alterungsmarker abgebaut werden im Blut, und das ist also wirklich auch nachgewiesen, wurde auch in einem wissenschaftlichen Magazin, was sehr anerkannt ist, veröffentlicht. Und dann war jetzt vor kurzem war das erst, es gibt so einen Longevity Club in Rostock, Longevity Salon heißt er.
In Rostock?
Das wusste ich gar nicht. Rostock hat eine sehr lebendige Longevity Szene durch ein paar Akteure, die so aus Berlin nach Rostock von der Charité und so gekommen sind und so weiter. Und dann hatten die mich angefragt. Ich sage, logisch machen wir das, ne? Her mit dem Longevity-Salon. Ich bin selber natürlich Longevity-Fan. Ich meine, je älter ich werde, desto mehr.
Hast du auch die Brian Johnson Netflix-Doku gesehen?
Das ist jetzt aber mir ein bisschen too much.
Ja. Das ist also ja extrem. Der probiert ja viel an sich aus.
Der probiert viel aus, und so ein bisschen versuche ich so auch, so ein paar Kundalini-Übungen von meiner Frau und Atemübungen und Eisbaden und so, da bin ich schon Fan von. Aber ich bin auch gleichzeitig jemand, der sehr, sehr gerne feiert und auch alles Mögliche isst. Und also ich bin da jetzt, da wäre ich jetzt auch wirklich einfach nicht bereit dazu.
Es ist ja auch nicht gesagt, dass das nicht hilft, weil ich glaube, wenn man irgendwie für das eigene Glück sorgt, kann mir nicht vorstellen, dass es grundsätzlich schädlich ist.
Das ist auch immer mein, ich meine, was nützt es irgendwie, wenn ich
das war nämlich in dieser Doku, verzagt. Oder der Brian Johnson, der ist da mehr oder weniger alleine, dann kam mal irgendwie sein Sohn, ist dann wieder weg, dann ist er alleine, dann denke ich mir auch immer, bist du eigentlich happy?
Also ich hab mit dem Mitleid.
Schon.
Ja, wenn ich den so sehe und ich habe auch noch nicht genau verstanden, was er da verfolgt oder
ist auch irgendwie ein Business natürlich damit verbunden, ne?
Ja, ne, so eigene Produkte wahrscheinlich dann am Ende.
Genau, er hatte glaube ich erst Affiliate Links und dann irgendwann eigene Produkte, diese Supplements, ja.
Ja. Ja, das ist also so, aber Longevity an sich ist natürlich ein faszinierendes Thema. Jeder möchte irgendwie gesund alt werden und gut drauf sein aber ich habe auf jeden Fall gespürt für die Erdbeeren, dass das natürlich ein Thema, ich meine, meine Freunde, ich bin 54, also mein Freundeskreis, die sind ja oft so ungefähr so auch in meinem Alter, ein paar älter, ein paar jüngere. Und als ich das damals an so einem großen Tisch mit 8 Männern gesessen habe und dann von der Uni-Forschung denen erzählt habe, dass da irgendwie in einem Versuch Mäuse, die schon richtige Alterungserscheinungen hatten, hinterher wieder quietschfidel, nachdem die mit Fisetin und Quercetin gefüttert worden sind, da war dann die Frage von allen, das war im November, irgendwann im Dezember war das, vor 2 Jahren, und da meinten alle dann mehr oder weniger aus einem Mund, hast du noch Erdbeeren? Also, weil das natürlich schon eine Geschichte ist, die auch verfängt und bei mir selber aber auch wirklich auch. Also ich esse Erdbeeren, seitdem ich das weiß, mit einem ganz anderen Bewusstsein und weil ich denke irgendwie, ja, das tut mir bestimmt gut.
Last but not least seid ihr ja auch sehr engagiert bei den Rostock Seawolves.
Ja.
Da gibt es viele Gründe mit Sicherheit, warum ihr das tut. Der Verein selber, der auch eine tolle Erfolgsstory hingelegt hat und für viele steht, für das ihr auch steht. Wir bauen was auf, ne? Wir gucken nach vorne.
Ja.
Inwieweit hilft es euch auch in eurem Business?
Puh, falls das Finanzamt zuhört, also auf jeden Fall bringt das richtig viel, werbemäßig. Keine. Nee, aber nein, das ist, ich würde schon sagen, dass da in der Tat Sympathien entstehen. Also Rostock ist ja so in der ersten Liga einer der Clubs, die wirklich mit am meisten Zuschauer auf die Beine bringen und Fans. Dann das große Programm Basketball macht Schule, das ist auch wirklich stark. Und so die Wahrnehmung, jetzt ist es ja inzwischen auf Dein, wird das ja gestreamt, die Spiele,
genau.
Auch mit zunehmenden Zuschauerzahlen und so weiter, würde ich jetzt mal, also Spaß beiseite, ernsthaft sagen, dass das vielleicht hoffentlich auch werblich was bringt.
So für die Marke, ja.
Für die Marke Karls. Diese Werte, die so sportlich insgesamt von Sportlern so vermittelt werden, also dieses oftmals so fast in einer fast aussichtslosen Situation trotzdem noch wirklich die letzten 60 Sekunden noch so zu kämpfen, als wäre alles vollkommen noch zu retten, das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Und oft ist es ja so, dass es dann tatsächlich noch gedreht wird. Und das ist so eine Sache, die finde ich dann wiederum auch unternehmerisch natürlich faszinierend, dass ich sage, Leute, wir geben erst ganz, ganz am Ende auf, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Aber vorher versuchen wir irgendwie auch bis zur letzten Sekunde die Dinge auf die Reihe zu kriegen und nicht schon vorher das Handtuch zu schmeißen. Und das ist so ein Geist, der mich da auch wirklich jedes Mal, ich gehe ja zu den meisten Spielen auch hin und wenn nicht, gucke ich die auch irgendwie auf dem Bürgersteig sitzen in Miami Beach, habe ich mit meinen Kindern alle hinter mir. Wir waren mit einer riesen Truppe da und dann haben wir alle auf mein Handy gestarrt und den Seawolves zugeguckt, weil wir irgendwie da das Spiel nicht verpassen wollten und also das bringt mir schon was auf jeden Fall. Also mir auf jeden Fall. Ich hoffe, den Kunden dann auch von Karls.
Ja. Angenommen, wir treffen uns in einem Jahr wieder.
Ja.
Worüber reden wir?
In einem Jahr, da dürften wir dann wahrscheinlich gerade ziemlich müde sein, weil wir unsere Eröffnung im Ruhrgebiet in Oberhausen gerade hinter uns gebracht haben. Also Karls Nummer 8. Ansonsten hoffe ich, dass wir...
Von 15 oder wie viele sollten es werden?
Das wissen wir auch nicht genau. Ich hatte ja so diese grobe Idee, dass man sagte, man soll nicht länger als 60 Minuten bis zu Karls fahren mit dem Auto in Deutschland bis 2035. Also ob das jetzt, man kann da zu verschiedenen Ergebnissen so zwischen 15 und 22 vielleicht sowas in der Art. Und worüber reden wir noch? Über eine hoffentlich sehr gute Erdbeerernte, die wir hinter uns haben. Ja, wir haben ja 13 Jahre lang unsere ganzen Erntehelfer eigentlich fast ausschließlich nur noch von ukrainischen Studenten und Studentinnen wurden wir hier die uns geholfen haben in der Ernte. Und das ist natürlich durch den Krieg nicht mehr so. Und da fieber ich schon sehr, sehr stark mit und leide da auch so ein bisschen mit den Ukrainern, was die da gerade so durchmachen.
Glaubst du, dass der in absehbarer Zeit beendet werden kann, der Krieg? Man hofft es natürlich, aber gleichzeitig.
Ich bin News-Junkie ohne Ende und ziehe mir da viel drüber rein, aber im Moment muss man ja ganz ehrlich sagen, sieht es gar nicht gut aus, ne?
Ja.
Und man fragt sich wirklich, ich habe jetzt so ein bisschen so die Hoffnung, Gott, jetzt ertappe ich mich hier gerade dabei, dass ich jetzt anscheinend hier gerade was Positives über Trump sage, aber egal, weil ich hatte jetzt gelesen, dass da diese Zölle für die Partnerländer von Russland ab, ich glaube in 7 Tagen jetzt oder in 8 Tagen massiv ansteigen sollen, wenn die weiter mit Russland Geschäfte machen, so wie Indien zum Beispiel.
Mhm.
Und da hat Indien zumindest gestern signalisiert, dass die wohl in der Tat das sein lassen wollen. Und das ist so eine kleine Hoffnung, die ich habe, dass vielleicht da wirklich, vielleicht doch Putin sich davon beeindrucken lässt und sagt, dann lass uns doch da jetzt mal mit aufhören.
Wir hoffen es.
Mal gucken.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Robert, vielen, vielen Dank für die Tour einmal durch die Karlswelt und durch die Robertwelt vor allen Dingen. Vielen Dank. Bleibt gesund vor allen Dingen. Viel Erfolg weiterhin. Wir werden es verfolgen, was ihr alles auf die Beine stellt, von Trickfilm bis Achterbahn. Vielleicht kommt ja wirklich nochmal eine große Achterbahn mit Loopings. Das würde zumindest meine Tochter gefallen.
Ich darf da nicht drüber reden.
Du schließt es nicht aus, ne? Bis bald, mach's gut.
Okay, danke.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Robert Dahl. Alle Links selbstverständlich in den Shownotes, da bleibt ihr dann auf dem Laufenden. Es gibt auch einen neuen TikTok-Kanal von Robert, den packe ich euch auch nochmal rein. Da hat er kürzlich auch sich gemeldet aus Kalifornien, aus Oxnard und so ein bisschen gezeigt, wie man dort auch diese große neue Baustelle weiter plant und bewegt. Außerdem packe ich euch noch den letzten Podcast mit Robert Dahl rein. Er war ja schon mal hier zu Gast vor 2 Jahren. Und da schauen wir auch noch mal so in die Story rein, wie ist das eigentlich alles entstanden, dieses Erdbeerimperium. Also das könnt ihr euch auch noch mal anhören, weiterführend. Und wenn ihr mögt, dann surft auch gerne noch mal auf meiner Seite vorbei, gabrielrath.com. Dort gibt's alles über mein Storytelling-Sparingsprogramm, mein Storytelling-Newsletter, meine Keynotes, Moderation, die ich anbiete. Ich schreibe auch Blogartikel über Stories, die mich bewegen. Ja, all das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ihr findet dort auch eine Kontaktmöglichkeit, könnt mir also auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Außerdem alle Social-Media-Links, LinkedIn, Instagram. Es gibt einen YouTube-Kanal, dort gibt es auch immer wieder Videos zu diesem Podcast. Und ja, dann gibt es auch einen TikTok-Kanal. Also da seht ihr auch nochmal aus diesem Podcast nochmal einige Ausschnitte, und die hat übrigens der gute Thilo Eppichhausen gefilmt, der mich auch bei der Aufnahme begleitet hatte in Rövershagen. Vielen Dank nochmal dafür und schöne Grüße. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn euch das gefallen hat, sagt's gerne weiter, abonniert diesen Podcast und bewertet ihn bitte mit 5 Sternen. Das könnt ihr in eurer Podcast-App ganz einfach tun. Und wenn es euch richtig gut gefällt, und dafür gebe ich hier wirklich alles, dann könnt ihr auch eine kleine Rezension dort schreiben. Das hilft uns wirklich, dieser Support, damit wir auch anderen zeigen, dass das hier eine Relevanz hat und damit wir das auch den Algorithmen zeigen. Denn das ist ja heutzutage auch sehr wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die große 350. Wir starten rein in die nächsten 350 und hören uns nächste Woche schon wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected.